Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Wir finden, mentale Gesundheit geht uns alle an. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Interviewreihe, in der wir mit verschiedenen Gästen über ihre Erkrankungen und persönlichen Erfahrungen sprechen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Wenn du dich davon getriggert fühlst, dann hör diese Folge lieber nicht oder nicht alleine an. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote auch für Betroffene. Wie ist es, von Emotionen überflutet zu werden, die man nicht zuordnen und auf die man nicht richtig reagieren kann? Für viele von uns ist das gar nicht vorstellbar, doch für Borderline-PatientInnen ist das etwas, was ihren Alltag und ihre Beziehungen zu anderen Menschen schwer beeinflusst. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung und Betroffene bewegen sich oft auf der Grenze. Einer Grenze zwischen Nähe und Distanz, euphorischen Emotionen und tiefsten betrübten Momenten. Menschen mit Borderline erleben Gefühle oft sehr intensiv und Borderline beeinflusst die Art, wie mit den Gefühlen umgegangen wird, stört die Sicht auf das Selbst und die eigene Identität sowie zwischenmenschliche Interaktionen und Beziehungen. Gefühle wie zum Beispiel Wut werden stärker und länger erlebt, was dazu führt, dass Betroffene versuchen, damit umzugehen und dabei auch selbstschädigendes oder selbstverletzendes Verhalten und andere nicht funktionale Methoden anwenden. Ich bin Miriam von der Lokalgruppe Blaupause Würzburg.
Und ich bin Sonja von Blaupause National. Betroffene von Borderline sehen und interpretieren ihre Umwelt anders als andere Menschen und daher ist ihr Verhalten dann für andere auch nicht immer nachvollziehbar. Heute werdet ihr einen genaueren Einblick in die Sicht einer Betroffenen erhalten. Es gibt verschiedene Therapieansätze, die genau an diesen Punkten, den Gefühlen, der Identität sowie den Interaktionen mit anderen ansetzen. Die Therapien haben unter anderem zum Ziel, Strategien zu entwickeln, mit den eigenen Emotionen umzugehen. Und heute möchten wir diese Erkrankung gerne besser verstehen und sprechen daher mit Jennifer. Sie wird uns von ihren Erfahrungen mit Borderline berichten. Danke, dass du heute hier bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Hallo Jennifer, wie schön, dass du heute bei uns bist und Zeit für eine Pause mit uns hast. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin Jennifer, ich bin 26 Jahre alt, gebürtige Süddeutsche, aber inzwischen wohnhaft in Bremerhaven und mache dieses Jahr meinen Bachelorabschluss in digitale Medienproduktion.
Cool, danke, dass du da bist. Und magst du uns jetzt auch schon etwas über deine Diagnose erzählen und vielleicht auch, wie sich das so in deinem Alltag äußert?
Also die Diagnose Borderline, die begleitet mich schon eine Weile. Es sind jetzt eigentlich, ja, müssten genau 10 Jahre sein. 10 Jahre ist es her, dass ich die Diagnose bekommen habe. Und es hat sich auch viel verändert im Laufe der Diagnosestellung. Denn wie sich das heute in meinem Alltag äußert, hat sich auf jeden Fall verändert zu dem, wie es damals war, als ich die Diagnose bekommen habe. Deswegen kann ich da jetzt gar keine pauschale Antwort drauf geben. Aber ich würde einfach mal erzählen, wie es damals war, denn damals waren einfach meine Gefühle wahnsinnig intensiv und auch bevor ich die Diagnose bekommen habe, wusste ich überhaupt gar nicht, wohin mit den Emotionen und mir ging es extrem schlecht, ich war extrem traurig, auch sehr depressiv und hatte auch einfach andere Symptome, wie zum Beispiel depressive Episoden und selbstverletzendes Verhalten und Essprobleme. Und eigentlich wusste ich gar nicht genau, was das alles so zu bedeuten hat und wie ich das einordnen soll. Und erst dann im Laufe meines ersten Klinikaufenthaltes kam dann die Diagnose so in den Raum. Und dann hieß es eben, hier, bitteschön, einmal emotional instabile Persönlichkeitsstörung Typ Borderline. Auch erstmal so ein Brocken an Name und Diagnose, mit dem ich dann auch erstmal auch nichts anzufangen wusste. Und jetzt so nach den vielen Jahren, die ich auch mit der Diagnose lebe, kann ich auf jeden Fall besser einordnen und auch verstehen, dass es eben viel mit der Intensität der Emotionen zu tun hat. Also je älter ich auch werde, desto mehr verstehe ich, dass es eben nicht durchschnittlich ist und nicht normal, in Anführungsstrichen, was ist schon normal, aber dass die meisten Menschen Dinge nicht so intensiv wahrnehmen wie ich und auch nicht so starke Stimmungen haben, immer zu jeder Zeit. Also nicht nur in Situationen, wo irgendwie was total Tolles oder was total Schlechtes passiert, sondern wirklich im Alltag. Und das würde ich auch sagen, ist eines der größten Punkte so an dieser Erkrankung, weil sie gleichzeitig auch der Auslöser dafür ist, dass eben Betroffene dazu neigen, ihre Emotionen versuchen zu regulieren und das eben auf verschiedene Art und Weisen. Und da gibt es dann verschiedene Co-Erkrankungen, die eben mit einhergehen können. Das müssen nicht Essstörungen sein oder selbstverletzendes Verhalten, das können auch Suchterkrankungen sein oder eben andere psychische Erkrankungen. Und von daher, ja, long story short, es gibt quasi nicht die kurze Antwort auch, wie sich das irgendwie in meinem Alltag äußert oder was es genau bedeutet. Deswegen musste ich da mal ein bisschen ausholen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Erklärung und auch für die Hintergrundstory. Wie hat denn dein Umfeld auf diese ganze Geschichte reagiert? Also sowohl auf den Klinikaufenthalt oder die Klinikaufenthalte und allgemein auf die Diagnose?
Ich stehe seit 2017 jetzt auch in der Öffentlichkeit irgendwie mit meiner Diagnose und ich würde mal behaupten, dass es auf jeden Fall eine Diagnose ist, die man vielleicht mal gehört hat, aber wo sich ganz viele Leute erstmal gar nichts drunter vorstellen können, im Vergleich zum Beispiel zu einer Depression oder so. Wenn man sagt, man ist depressiv, dann können sich die meisten Leute schon irgendwie vorstellen, dass man vielleicht traurig ist oder eine verstimmte Stimmung hat. Bei Borderline ist es, glaube ich, schwieriger, weil es eben auch eine Persönlichkeitsstörung ist und das natürlich auch erstmal gruseliger klingt, als es im Endeffekt auch ist. Und ich würde mal behaupten, seitdem ich offen damit umgehe und auch irgendwie in der Öffentlichkeit damit stehe, begegnen mir eigentlich sehr viele Menschen mit sehr offenen Armen und auch sehr interessiert. Aber als es mir so schlecht ging und ich selber noch nicht wusste, was eigentlich mit mir los ist, da habe ich schon auch eine starke Überforderung gespürt von meinem Umfeld, also vor allem von meinem engeren Umfeld. Und ja, also die Reaktionen verändern sich haben sich auch mit der Zeit verändert, einfach weil sich zum Glück auch unsere Gesellschaft ein bisschen verändert hat und wir ein bisschen mehr und offener über psychische Erkrankungen sprechen.
Ja, ich finde das sehr schön, was du sagst. Also sowohl was das Interesse als auch die Aufmerksamkeit einfach, die man dem zuwenden kann und dass du dir das wünschst oder auch so allgemein im Umgang wünschst. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, wenn du das hier auch teilst und erzählst, dass man das nachvollziehen kann und eben dann auch weiß, ja, das genauso könnte man sich auch verhalten und man kann auch nachfragen. Und ja, ich glaube, das ist auch einfach wichtig. Jetzt vielleicht noch mal eine allgemeinere Frage, und zwar, was ist denn für dich in Bezug auf deine eigene mentale Gesundheit wichtig?
An allererster Stelle steht für mich Routine und Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Also wenn ich versuche, anderen Menschen zu erklären, wie sich so eine Borderline-Störung anfühlt, dann kann ich das meistens mit so einer Art Puffer, der fehlt, erklären, so eine Art Bremse. Also quasi es passiert was im Leben oder im Alltag und man sieht das oder man nimmt es wahr. Es ist ein Reiz, der eintritt und die allermeisten Menschen haben dann dazwischen eine Art Puffer oder eine Art Bremse, wo dann das Gehirn ganz kurz abcheckt, was passiert gerade und wie möchte ich jetzt damit umgehen. Und dann verhalten sie sich danach oder reagieren darauf. Und bei Betroffenen oder auch bei mir hat dieser Puffer irgendwie immer gefehlt. Das heißt, da war immer, es ist was passiert und ich musste immer sofort impulsiv darauf reagieren, sei es irgendwie nach außen oder gegen mich selbst gerichtet. Einfach weil da quasi keine Pause dazwischen war. Und über die vielen Jahre habe ich mir eben versucht, diesen Puffer oder diese Bremse selbst zu bauen, auszubauen und selber quasi mir den Raum zu geben, Dinge wahrzunehmen, ohne direkt darauf reagieren zu müssen. Und da hat mir eben ganz arg geholfen, nicht nur, dass ich regelmäßig meditiere. Und das klingt immer so ein bisschen, ne, so nach Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung, wenn man sagt Achtsamkeit, Meditation und bisschen Sport und gesund essen. Aber es ist ja auch nicht, es kommt ja auch nicht von irgendwoher, ne? Also es ist ja tatsächlich auch hilfreich, auf sich selber zu achten. Und ja, mir selber quasi einfach die Liebe zu geben, die ich mir vielleicht auch von außen wünsche. Viel Selfcare, viel Morgen- und Abendroutine, viel einfach mich mit mir selber auseinandersetzen. Auch Therapie zählt für mich zu Selfcare und Selbstfürsorge. Und Das habe ich irgendwann geübt und an erste Stelle gesetzt. Und das ist meine ständige Begleiterin inzwischen, dass ich quasi immer darauf gucke, was sind gerade meine Bedürfnisse und wie geht es mir gerade.
Aus welchen Dingen hast du denn vielleicht gelernt oder was hat dich in dem ganzen Prozess stärker gemacht, in dem Verlauf deiner Erkrankung? Du hast ja eben schon ganz viel über Selbstliebe und Selbstfürsorge geredet, aber vielleicht kannst du ein konkretes Beispiel nennen.
Puh, ganz schön schwierig, denn es gibt gar nicht so diesen einen Punkt oder dieses eine Ereignis, was irgendwie alles verändert hat. Es ist halt kein Sprint, es ist ein Marathon und das ist auch manchmal echt ätzend und schwer zu ertragen und auch wenn vielleicht andere Betroffene oder Menschen in ähnlichen Situationen da irgendwie mich fragen, was hilft dir, was kann ich besser machen, dann muss ich immer wieder sagen, es ist das Dranbleiben, es ist das immer wieder morgens aufstehen. Und sich dafür entscheiden, sich für sich selbst entscheiden und für die Selbstfürsorge entscheiden, ob man, auch wenn man das nicht möchte, auch wenn man mal keinen Bock hat oder irgendwie einfach, ja, am liebsten im Bett bleiben möchte. Und es gab viele Rückschläge, es gab auch viele Tage und Momente und Ereignisse, wo ich mich nicht für mich selbst entschieden habe. Aber je öfter ich mich für mich entschieden habe, desto leichter ist es mir auch gefallen und desto leichter fällt es mir auch heute inzwischen zu sagen, dass ich mich für mich entscheide und für mein Leben und für das Aufstehen. Und ich glaube, für mich am eindrücklichsten ist es, dass es eben immer wieder die Momente gibt, wo ich mich daran zurückerinnere, wie wenig ich am Leben sein wollte und wie wenig ich am Leben teilhaben wollte. Und dass es jetzt viele Jahre später einfach wirklich das Gegenteil ist und dass ich so glücklich, dankbar und froh bin über dieses Gefühl, was ich jetzt habe, dass ich einfach immer nur wieder zurückblicken kann und sagen kann, dass es sich gelohnt hat, immer weiterzumachen.
Also ich finde es wirklich stark so zu hören von dir, was für eine Reise du auch schon mitgemacht hast und genau wie du auch daran gewachsen bist. Und du hast auch die Rolle von Therapie ja schon mal angesprochen, was deine Selbstfürsorge angeht. Und deswegen nochmal die Frage, also bist du aktuell in Therapie, warst du in therapeutischer Behandlung und vielleicht auch so, wie ist das für dich?
Also ich habe schon sehr, 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 sehr viel Therapie in meinem Leben gemacht und möchte das auch gar nicht missen. Ich bin absoluter Therapiefan. Am liebsten hätte ich Therapie für alle, wenn es genug Plätze geben würde und genug Kapazitäten, würde ich sagen, sollte jeder und jede mal eine Therapie machen. Und ich habe auch zwei Klinikaufenthalte, also zwei stationäre Therapieaufenthalte hinter mir. Auch von denen habe ich profitiert, auch wenn ich das zeitweise auch nicht so spaßig fand zu machen. Und ich bin auch aktuell in ambulanter therapeutischer Behandlung, aber auch die neigt sich so langsam dem Ende wieder zu. Also es waren dann jetzt auch, ja, es sind jetzt schon 1,5 Jahre. Und ich bin einfach auch überzeugt davon, dass es vielen Menschen guttun kann, eine Therapie zu machen. Und es gibt ja vor allem für die Borderline-Störung auch spezifische Therapieformen. Ich habe keine einzige davon gemacht. Also ich habe keine Borderline-spezifische Therapie gemacht und mir geht es trotzdem gut. So. Und das ist mir auch immer wichtig zu betonen, so weil viele auch, die sich gar nicht auskennen mit dem ganzen Therapie, ambulant, stationär, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch, was ist das eigentlich alles überhaupt? Das ist auch erstmal zweitrangig. Also am wichtigsten ist, dass man schaut, wie akut ist es, wie stabil ist man. Kann man das ambulant machen? Wenn ja, go for it, dann mach auf jeden Fall eine ambulante Therapie. Wenn nicht, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, sich umzuschauen, ob man vielleicht einen stationären Aufenthalt machen möchte. Und wenn man sich entscheidet, eine ambulante Therapie zu machen, ist es auch erstmal zweitrangig, welche Therapieform man machen möchte. Also ob es eine Verhaltenstherapie ist oder eine Psychoanalyse. Denn an erster Stelle, und das war bei mir auch so, stand immer die Beziehung zu meinen Behandelnden. Und ich habe wahnsinnig davon profitiert, dass ich ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Therapeutinnen hatte, die mich behandelt haben. Und ich glaube, dass das auch ganz viel für mich ausgemacht hat, einfach da eine Stabilität zu bekommen in der Beziehung zu meiner Therapeutin und in der Regelmäßigkeit dahin zu gehen und irgendwie immer mal wieder einen Brocken sich anzuschauen und zu merken, ah nee, vielleicht doch noch nicht und das bisschen rauszuschieben. Von daher, ich glaube, für schwere psychische Erkrankungen, und da zählt die Borderline-Störung definitiv dazu, ist es, glaube ich, unumgänglich, auch eine therapeutische Behandlung in Anspruch zu nehmen.
Ja, das klingt auf jeden Fall auch so, als hätte das dir sehr viel weitergeholfen und als wäre das der richtige Weg für dich gewesen. Hattest du denn auf deinem Weg sowas wie einen Aha-Moment? Und wenn ja, wie sah der aus?
Also, es gab öfter mal Situationen in Therapiestunden, wo quasi meine Therapeutin was gesagt hat und ich mir so dachte, ja, krass, ja, total logisch. Also quasi so direkt, so die Antwort lag vor meinen Augen, aber ich hab sie nicht gesehen. Und wenn meine Therapeutin mich dann da drauf gestoßen hat, war ich immer so, ah, krass, ja, gut, dass die 10 Jahre Ausbildung gemacht hat, um mir dann so die simpelsten Sachverhalte zu erklären, nur weil ich sie nicht erkenne. Aber es gab auf jeden Fall mal den Moment, wo ich mal wieder irgendwie schwerst suizidal bei meiner Therapeutin saß und sie mir dann gesagt hat, dass absolut niemand jemals auf der Welt mich davon abhalten kann und wird, mich umzubringen oder mir das Leben zu nehmen. Und das hat mich so geschockt, diese Aussage, weil ich im ersten Moment, weil ich natürlich auf eine Art und Weise auch immer dieser Bestätigung hinterhergerannt bin und so dieses so, nee, mach das nicht und so. Es war natürlich auch eine Art von Aufmerksamkeit, die ich mir von ihr gewünscht habe und dass sie mir dann einmal in dieser Härte das gesagt hat, dass nicht mal sie, nicht mal meine engste Bezugsperson zu der Zeit mich irgendwie davon abhalten kann, weil jeder Mensch im Endeffekt selber entscheiden darf, was er mit seinem Leben macht oder nicht. Und auch ich, und auch wenn ich mich entscheide, mein Leben zu beenden, dann kann mich niemand davon abhalten. Und das hat was in mir ausgelöst, dass ich echt gedacht habe, so, okay, scheiße, jetzt ist, glaube ich, echt der Moment. Es ist wirklich, ich muss was tun, weil sonst ändert sich nichts. Wenn ich nichts ändere, wird niemand von außen jemals was ändern können in meinem Leben. Und ich war da noch sehr jung, ich war da 15, 16 Jahre alt. Und ich glaube, dass das für eine lange Zeit einen Weg für mich geebnet hat, für meine Therapie und auch für meinen Heilungsprozess, weil ich eben quasi ab dem Moment angefangen habe, die Verantwortung in mir selbst zu suchen und auch mir selbst zu geben und auch zu verstehen, dass ich nicht gerettet werden kann, egal wie schlimm es sich anfühlt und dass niemals, egal welche Tipps, Tricks und Ratschläge von außen kommen, es muss alles von mir kommen und es liegt auch alles in mir drin und das ist irgendwie beängstigend, aber gleichzeitig auch eigentlich sehr schön.
Ja, also wie du es ja auch sagst, das ist dann einfach spannend, wie du es jetzt erzählst, so eine Doppelerkenntnis, auch dass du eben auch die Fähigkeit für das alles eben bei dir selbst auch hast. Und ja, genau, ich hätte dann jetzt noch eine Frage und zwar in Anführungszeichen Lieblingsvorurteil. Hast du eine Art Lieblingsvorurteil? Das kann auch einfach was Komisches, womit du immer wieder konfrontiert wirst über deine Erkrankung und auch stimmt das und
Ja, mit den Vorurteilen ist es so eine Sache. Tatsächlich begegnen mir persönlich nicht so oft Vorurteile, aber ich glaube auch, weil Leute sich das vielleicht eher nicht so trauen, das Menschen ins Gesicht zu sagen, als irgendwie vielleicht unter einem YouTube-Video zu kommentieren. Was auf jeden Fall ein Vorurteil ist, ist so dieses Manipulative, was irgendwie Betroffene in sich haben und dass es ganz schlimm ist, mit denen Beziehungen einzugehen oder zu führen und man sollte am liebsten das Weite suchen, wenn man irgendwie BorderlinerInnen auch nur sieht. Da kann ich sagen, teils, teils. Also ja, es gibt Verhalten von Betroffenen, was auf jeden Fall manipulativ ist. Aber was man da immer stark unterscheiden muss, ist, dass es nie böse Absichten sind. Also manipulatives Verhalten von psychisch erkrankten Personen, auch wenn man das dann gerne irgendwie glauben möchte, dass die das mit Absicht machen oder dass das deren freier Wille ist, in Anführungsstrichen, sind da viel komplexere Strukturen dahinter, warum Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten. Deswegen ist das ein Vorurteil, wo ich immer sagen kann, so, ja, es stimmt auf eine Art und Weise, vor allem auch Betroffene, die ganz tief gerade in ihrer Erkrankung stecken, die machen auch viele Dinge, die echt vielleicht schwierig sind für Außenstehende zu ertragen. Aber trotzdem heißt es nicht, dass sie beziehungsunfähig sind oder dass es die schrecklichsten Menschen der Welt sind. Denn auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel auch viel Wert darauf gelegt, viele positive Aspekte von meiner Erkrankung irgendwie wahrzunehmen und wertzuschätzen. Denn natürlich kann ich tiefe Tiefen wahnsinnig intensiv empfinden, aber dafür kann ich auch hohe Höhen sehr, sehr schön wahrnehmen. Und für mich ist alles intensiv. Ich kann mich über viele Dinge im Leben freuen, die anderen vielleicht gar nicht wichtig erscheinen. Gleichzeitig sind viele Betroffene wahnsinnig kreative Menschen und intelligente Menschen, die auch tolle kreative Sachen machen, nicht nur irgendwie Kunst oder auch sehr sich sehr gut ausdrücken können und einfach sehr schillernde Persönlichkeiten sind, wo es wahnsinnig Spaß macht, mit denen auch irgendwie zu interagieren. Und ich kann es auch aus meinem Umfeld bestätigen oder rückmelden, dass das viele meiner engen Freundschaften das sehr zu schätzen wissen an unserer Freundschaft, dass ich eben auch intensive Beziehungen führen kann, wahnsinnig viel Liebe zu geben habe. Und wenn man sich da auch darauf konzentriert, dass es eben nicht nur negative Aspekte hat, emotional instabil zu sein, dann erkennt man auch, dass das Borderline-Betroffene auch ganz interessante, tolle Menschen sind, die ganz großartige Dinge tun können.
Vielen Dank für deine Offenheit. Ich finde, das war ein sehr schönes Vorurteil oder Lieblingsvorurteil. Du hast es ja gerade schon angesprochen mit YouTube und Kommentaren und du hast ja auch, glaube ich, der erste Öffentlichkeitsauftritt war doch, glaube ich, damals bei Die Frage in 2017. Ja. Würdest du sagen, dass Social Media eher Gift oder Bereicherung ist, wenn es um deine eigene mentale Gesundheit geht?
Also wenn es darum geht zu konsumieren, habe ich für mich schon vor vielen, vielen Jahren die Regel gefunden, dass ich mich quasi versuche, nur Content auszusetzen, der mir gut tut. Also zum Beispiel auf Instagram nur Leuten zu folgen, die ich irgendwie cool finde oder die ich inspirierend finde. Also ich betreibe da keine Selbstsabotage und schaue mir irgendwelche Sachen an, die mich irgendwie deprimieren. Was die Arbeit oder meinen Umgang mit Social Media angeht, merke ich schon, dass es schwierig ist, über so ein Thema irgendwie zu berichten oder damit in der Öffentlichkeit zu stehen, weil ich auch merke, dass alles fake ist. Also selbst ich bin, also es ist quasi ja mein Selling Point meines Auftrittes ist ja, dass ich authentisch bin und ehrlich bin und ich versuche das auch zu sein, konsequent und nicht nur die positiven Highlights meines Lebens zu teilen, sondern eben auch mal die Low Points, um da einfach ein bisschen Echtheit reinzubringen und zu zeigen, so hey, das Leben ist eben, wie es Leben ist, mal gut und mal schlecht. Aber selbst da zeige ich ja nur das, was ich entscheide zu zeigen. Also selbst wenn ich Low Points zeige, dann sind das sehr ausgewählte Low Points. Dann sind das immer Sachen, wo ich versuche, mich nicht angreifbar zu machen. Und da merke ich schon, dass Social Media einfach auch anstrengend ist. Also nicht nur zum Konsumieren, sondern auch um Content zu liefern. Also es ist immer wieder ein Kampf und immer wieder die Frage, die ich mir stelle, was möchte ich preisgeben und welchen Mehrwert hat das so? Wie weit muss ich mich nackig machen, um anderen Leuten zu helfen? Aber wie weit muss ich mich auch selber schützen? Und alle Social-Media-Plattformen sind danach konzipiert, dass wir davon abhängig werden. Und das merke ich absolut. Also meine Bildschirmzeit ist through the roof. Und am liebsten hätte ich auch kein Social-Media. Aber trotzdem versuche ich eben auch da, die positiven Seiten zu sehen und zu erkennen, Social-Media gibt mir auch ein Gefühl von Gemeinschaft und von Gleichgesinnten. Und ich lerne auch wahnsinnig viel neue Dinge über Social Media, die ich so vielleicht gar nicht lernen würde. Und deswegen auch hier wieder eine geteilte Antwort. Es gibt kein Schwarz oder Weiß.
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig bei dem Thema. Und gibt es denn jetzt noch was du deinem jüngeren Ich oder vielleicht auch anderen Betroffenen raten wollen würdest?
Also meinem jüngeren Ich würde ich sagen, alles wird gut, ganz doll versprochen. So, also es hat sich und wird sich immer lohnen, weiterzumachen, egal wie schwer es ist. Und anderen Betroffenen würde ich raten, sprecht darüber. So, sei es irgendwie mit einer Freundin, mit dem Hausarzt, der Hausärztin, eine Beratungsstelle. Sprecht darüber, denn man merkt ganz schnell, dass es keine Exklusivität der Gefühle gibt und dass man nicht alleine ist mit dem, was man empfindet und dass es immer Menschen gibt und geben wird, die einem zuhören wollen und helfen wollen und auch können.
Das finde ich ist eine sehr schöne Antwort, gerade das mit dem, was du deinem jüngeren Ich sagen würdest. Vielleicht sollten wir das alle mal unserem jüngeren Ich sagen, dass Dinge auf jeden Fall besser werden und auch gut werden können. Apropos gut werden, wir haben eine Frage, die wir in jeder Folge stellen. Und zwar, was ist denn dein persönliches Gute-Laune-Lied?
Ah, schwierig. Also es wechselt immer. Ich habe immer so Phasen und dann so 5 Jahre später kommt die Phase zurück. Und deswegen ist es gerade wieder ein Song, der schon ein bisschen älter ist. Aber er heißt Get Closer von Live in Film. Den habe ich vor vielen Jahren schon rauf und runter gehört und das mache ich jetzt gerade wieder sehr intensiv. Ich weiß nicht warum.
Sehr schön, dann findet ihr das Lied wie immer auf unserer Gute-Laune-Playlist. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und Zeit für uns hattest.
Danke euch.
Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social-Media-Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Gute-Laune-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In dieser Staffel geben wir euch in jeder Folge weiterhin einen passenden Filmtipp. Auch diesen findet ihr in den Shownotes. Bis bald.